England at its best. Der große Britpod.
Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
Hörst du das, lieber Klaus? Zwei Hymnen, die ineinander übergehen. Berühmte Hymnen. Und kaum jemand weiß, dass beide denselben Stammbaum haben.
Und der ist durch und durch Englisch. My Country, 'Tis Thee. Die heimliche zweite Hymne der Amerikaner ist Note für Note unser God Save the King. Und die Melodie des Star-Spangled Banner, die stammt aus einem Londoner Herrenclublied.
Ja, wenn das mal kein Vorgeschmack ist. Gestern 4th of July, der berühmte 4. Juli, aber 2026. Die größte Geburtstagsfeier der Welt hat da stattgefunden, denn die USA sind sage und schreibe 250 Jahre alt geworden. 2,5 Jahrhunderte seit der berühmten Unabhängigkeitserklärung.
Die Amerikaner nennen es das Semi-Quincentennial. Ein Wort, an dem man sich beim Frühstück schnell verschlucken kann.
Ja, und während drüben Feuerwerk, Paraden und Pathos regieren und wir denken, mein Gott, bei uns ist alles über 1000 Jahre alt, wir feiern natürlich in Gedanken mit, stellen wir beim Britpod heute die Frage, die in den USA gerne mal überhört wird, wo hat denn wirklich eigentlich alles angefangen? Und die Antwort lautet, in England.
Das ist der eigentliche Clou. Amerika ist nicht trotz England entstanden, sondern aus England heraus. Sprache, Recht, das Parlament, die Idee der Freiheit, alles britischer Import.
Ja, und die spannende Geschichte ist nicht nur die der Founding Fathers oder Pilgrim Fathers, sondern auch die des Mannes, gegen den sie rebelliert haben, ihren eigenen König George III., ein übrigens deutschstämmiger König aus Hannover.
Da werden viele unserer Hörerinnen und Hörer die Ohren spitzen. Ein König mit deutschen Wurzeln auf einem englischen Thron, der Amerika verliert. Das ist doch Stoff für einen Roman.
Ja, und wir wollen uns heute mal aufgrund der Recherchen, die wir mit britischen Historikern betrieben haben, mit diesem berühmten Thema 250 Jahre USA genau befassen. Setzen Sie sich also bequem hin, genießen Sie eine gute Tasse Tee, passenderweise das Getränk, das diese ganze Geschichte überhaupt in Gang gebracht hat, und kommen Sie mit uns auf eine Reise von London nach Boston. 250 Jahre in den nächsten Minuten, exklusiv hier bei uns im Britpod.
Los geht's.
Klaus, fangen wir doch mal ganz von vorne an. Wie kam England überhaupt nach Amerika?
Über das Meer mit Mut und Geldgier zu gleichen Teilen. Im 17. Jahrhundert segeln die ersten Siedler rüber. 1607 Jamestown in Virginia, 1620 die Pilgerväter mit der Mayflower nach Massachusetts, religiöse Flüchtlinge, Abenteurer und Kaufleute.
Ja, und über rund 150 Jahre wachsen daraus dann 13 Kolonien an der Ostküste.
13 sehr unterschiedliche Kolonien. Im Norden Neuengland, puritanisch, handelsorientiert, Boston als Herzstadt. In der Mitte New York, Pennsylvania mit den Quäkern. Im Süden die großen Plantagen, Tabak und Baumwolle und Sklaverei. Diesen dunklen Faden behalten wir im Kopf. Der wird heute nämlich noch wichtig.
Ja, und bis dahin sind das aber sehr loyale britische Untertanen. Die fühlen sich einfach als Engländer.
Absolut. Sie trinken Tee, sie feiern den König. Sie nennen England das Mutterland. Niemand denkt 1760 ernsthaft an Trennung. Und genau deshalb ist die Frage so faszinierend. Wie wird aus stolzen Engländern in nur 15 Jahren eine Revolution?
Die Antwort hat einen überraschend nüchternen Namen. Geld.
Geld und ein Krieg. Von 1756 bis 1763 tobt der Siebenjährige Krieg. Der erste echte Weltkrieg der Geschichte. England gegen Frankreich. Auf vier Kontinenten. In Nordamerika nennt man ihn den French and Indian War.
Ja, und England gewinnt ihn.
England gewinnt gewaltig. Es nimmt Frankreich praktisch ganz Kanada ab. Auf der Landkarte ist Britannien danach die unangefochtene Macht in Nordamerika. Aber dieser Sieg hat einen Preis, der das Empire fast zerreißt.
Die Staatsverschuldung.
Die Staatsschuld verdoppelt sich nahezu. London steht mit einem gigantischen Schuldenberg da und muss obendrein eine riesige neue Grenze in Amerika verteidigen. Gegen Frankreich, gegen Spanien, gegen die indigenen Völker. Soldaten kosten Geld. Sehr viel Geld.
Und jetzt kommt die Logik, die aus Londoner Sicht völlig vernünftig klingt.
Die Regierung sagt sich, Dieser Krieg wurde doch zum Schutz der Kolonisten geführt, also sollen die Kolonisten auch einen Teil der Rechnung zahlen. Klingt fair, oder?
Naja, gut, das klingt fair. Hier setzt einer unserer großen Zeugen an, Sir Niall Ferguson, einer der bekanntesten Historiker Großbritanniens, hat in seinem Werk über das Empire genau diesen ökonomischen Kern herausgearbeitet.
Das Empire war im Kern ein riesiges Handelsunternehmen. Es lebte von Profit, von Märkten, vom freien Fluss der Waren. Nach dem ungeheuer teuren Weltkrieg gegen Frankreich saß London auf einem gewaltigen Schuldenberg. Und so verlangte man von den amerikanischen Kolonien, einen kleinen Teil dieser Last mitzutragen. Das Pikante daran, die Amerikaner zahlten nur einen Bruchteil dessen, was die Briten an Steuern aufbrachten, so gut wie nichts. Aber es ging nie um die Höhe der Summe, es ging um das Prinzip. Und genau an dieser winzigen symbolischen Steuer entzündete sich am Ende ein Weltreich.
Ferguson bringt es eigentlich auf den Punkt, am Anfang stand keine Tyrannei, sondern eine Bilanz.
Und ein zweiter Funke kommt dazu, der oft vergessen wird. 1763, die königliche Proklamation. London verbietet den Siedlern, weiter nach Westen über die Appalachen zu ziehen. Man will Frieden mit den indigenen Völkern und keinen teuren neuen Krieg.
Aber die Siedler wollen genau dorthin, nach Westen, ins neue Land.
Genau hier entsteht das erste Grummeln. Die Kolonisten fühlen sich eingesperrt von einer Regierung, die 3000 Meilen entfernt sitzt und von der ein Brief 3 Monate unterwegs ist. Stell dir vor, jemand regiert dein Leben aus einem anderen Kontinent, ohne dich je gesehen zu haben.
Und dann beginnen die Steuern. Erzähl doch mal bitte die Kette. Das ist ganz wichtig für unsere Hörerinnen und Hörer, damit man den Bogen verstehen kann.
Sehr gern. 1764 das Zuckergesetz, der Sugar Act. Abgaben auf Melasse und Zucker. 1765 der berühmte Stamp Act, das Stempelsteuergesetz. Auf jedes Dokument, jede Zeitung, sogar auf Spielkarten muss eine Steuermarke. Das trifft buchstäblich jeden.
Ja, und das ist der Moment, in dem dieser eine unsterbliche Satz geboren wird.
No taxation without representation. Keine Besteuerung ohne Vertretung. Die Kolonisten sagen, wir sitzen in keinem Parlament in London, niemand vertritt uns dort, also darf London uns auch nicht besteuern. Es ist ein zutiefst englisches Argument.
Und das ist wieder der entscheidende Punkt, Klaus. Die Amerikaner erfinden nichts Neues. Sie berufen sich auf ein altes englisches Recht.
Vollkommen richtig. Sie zitieren die Magna Carta. Sie zitieren die Glorious Revolution von 1688. Ihre Botschaft an London lautet sinngemäß: Wir wollen nicht weniger englisch sein. Wir wollen englischer sein als ihr. Behandelt uns wie echte Engländer.
Das ist wiederum eine wirklich wunderbare Ironie, muss man schon fast sagen. Die Revolution beginnt nicht mit dem Wunsch, England zu verlassen, sondern mit dem Wunsch, vollwertiger Teil davon zu sein.
Und London versteht es nicht. Oder will es nicht verstehen. Das Parlament beharrt auf seinem Recht, in allen Fällen über die Kolonien zu bestimmen. Der Stolz der Mächtigen gegen den Stolz der Untertanen. Daraus wird Feuer.
Der sogenannte Stamp Act, der wird nach Protesten zwar wieder zurückgenommen, aber London kann es einfach nicht lassen mit den Steuern.
1767 kommen die Townsend-Gesetze. Zölle auf Glas, Papier, Farben und auf Tee. Immer wieder Tee. 1770 eskaliert es zum ersten Mal blutig. Das Boston-Massaker. Britische Soldaten schießen in eine aufgebrachte Menge 5 Tote.
5 Tote, die zu Märtyrern werden. Die Propaganda läuft an. Der berühmte Kupferstich von Paul Revere geht durch alle Kolonien.
Und damit sind wir an der Schwelle zu einem Ereignis, das jedes Kind kennt, auch wenn kaum jemand weiß, was wirklich passiert ist. Die Boston Tea Party.
Klaus, räum doch mal bitte mit einem Irrtum auf. Die Boston Tea Party war keine Gartenparty mit Gebäck und gutem Tee.
Überhaupt nicht. Es ist der 16. Dezember 1773, Nachthafen von Boston. Eine Gruppe der Sons of Liberty, der Söhne der Freiheit, verkleidet sich als Mohawk-Indianer, klettert auf 3 Schiffe und kippt 342 Kisten Tee ins Hafenbecken. Tee im Wert eines kleinen Vermögens.
Und warum ausgerechnet Tee? Das ist doch so britisch, dass es schon fast komisch ist.
Es ist bitter ernst und zugleich ein Stück Welttheater. Der Tee gehört der East India Company, der mächtigen britischen Ostindien Company. London hatte ihr ein Monopol gegeben und den Tee sogar billiger gemacht. Aber die Teesteuer blieb drauf. Es ging ums Prinzip, nicht um den Preis.
Nun, das ist sehr klug von dir rausgestellt. Sie hätten billiger trinken können, sie wollten aber lieber teurer protestieren.
Weil eine bezahlte Teesteuer das Eingeständnis gewesen wäre, London darf uns besteuern. Und das wollten sie unter keinen Umständen zugeben, also lieber alles ins Wasser. Der Hafen vom Posten roch tagelang nach Tee.
Ja, und London reagiert, wie Mächtige oft reagieren, mit Härte.
Mit voller Härte. 1774 kommen die sogenannten Intolerable Acts, die unerträglichen Gesetze. Der Hafen von Boston wird gesperrt. Die Selbstverwaltung von Massachusetts wird ausgehebelt. London will ein Exempel statuieren.
Und erreicht genau das Gegenteil.
Das absolute Gegenteil. Statt Boston zu isolieren, schweißt London die 13 Kolonien zusammen. Denn sie sehen, was Boston heute trifft, trifft uns morgen alle. Im Herbst 1774 tagt zum ersten Mal der Kontinentalkongress in Philadelphia. Die Kolonien sprechen plötzlich mit einer Stimme.
Halten wir noch mal hier kurz inne, denn das ist psychologisch sehr entscheidend. Bis zu diesem Punkt machen die Kolonisten eine feine Unterscheidung, die mich immer wieder fasziniert.
Die Unterscheidung zwischen König und Parlament. Sie sagen, nicht unser geliebter König George ist das Problem, sondern dieses gierige Parlament in London. Sie bitten den König regelrecht, sie gegen sein eigenes Parlament zu beschützen.
Sehr eine fast rührende Hoffnung. Vater König, rette uns bitte vor deinen schlechten Beratern im Parlament.
Und genau diese Hoffnung wird enttäuscht. Denn George III. Stellt sich klar hinter sein Parlament. Für ihn ist die Sache eine Frage von Recht und Ordnung. Wer dem König die Treue bricht, ist ein Rebell. Punkt.
Ja, und damit fällt dann auch die letzte Brücke. Wenn der König nicht der Retter ist, sondern Teil des Problems, dann braucht man eigentlich auch keinen König mehr.
Naja, das ist der gedankliche Kipppunkt der ganzen Geschichte, Alex. In dem Moment, in dem die Amerikaner aufhören, an den guten König zu glauben, wird aus einem Steuerstreit eine Revolution.
Und hier müssen wir etwas einbauen, das in amerikanischen Erzählungen fast nie vorkommt, denn auch in England selbst war man schon tief gespalten.
Sehr wichtig. Es gab in London mächtige Stimmen, die offen auf der Seite der Kolonisten standen. Edmund Burke, einer der größten Redner des Parlaments, hält 1775 seine berühmte Rede zur Versöhnung mit Amerika. Er warnt: Mit Gewalt hält man kein Volk.
Und Charles James Fox, der Oppositionsführer, sympathisiert ebenfalls mit den Amerikanern.
Genau. Das heißt, der Konflikt verläuft nicht einfach England gegen Amerika. Er verläuft mitten durch England hindurch. Er ist auch ein britischer Bürgerkrieg der Ideen über die Frage, was Freiheit eigentlich bedeutet.
Das ist der Satz des Tages, lieber Klaus. Ein britischer Bürgerkrieg der Ideen.
Und während in London noch debattiert wird, ist es in Massachusetts längst zu spät für Reden. Die Milizen sammeln Waffen. Die Luft riecht nach Schießpulver.
Womit wir beim 19. April 1775 sind, dem Tag, an dem das erste Mal geschossen wird.
Lexington und Concord, zwei kleine Orte bei Boston. Britische Rotröcke marschieren los, um ein Waffenlager der Aufständischen zu beschlagnahmen. Auf dem Dorfanger von Lexington stehen ihnen bewaffnete Farmer gegenüber.
Und niemand weiß bis heute, wer den ersten Schuss wirklich abgegeben hat.
Niemand, aber er verändert die Welt. Der amerikanische Dichter Ralph Waldo Emerson nannte ihn später den Schuss, den die ganze Welt hörte. Aus Worten wird Krieg.
Jetzt kommt, Klaus, mein Lieblingskapitel, denn jede Geschichte brauchte einen Bösewicht und die Amerikaner haben ihn gefunden in George III., König von England, der Tyrann, der grausame König. Aber stimmt denn dieses Bild überhaupt?
Kaum. Und kein geringerer als Lord Andrew Roberts, einer der renommiertesten Historiker Englands, hat ihm ein ganzes Buch gewidmet, um mit diesem Zerrbild aufzuräumen. Der Titel sagt schon alles. The Last King of America, der letzte König von Amerika.
Hören wir doch mal Roberts direkt.
In fact, he was a benevolent monarch. He was a true enlightenment monarch.
George III. War kein Tyrann, sondern ein wohlwollender Monarch, ein echter Herrscher der Aufklärung. Man muss ihn nur mit seinen Zeitgenossen vergleichen. Mit Katharina der Großen, mit Friedrich dem Großen, mit den Bourbonen in Frankreich, die so absolutistisch regierten, dass sie eine Revolution gegen sich provozierten. George ließ keinen einzigen amerikanischen Zeitungsmann verhaften. Er schloss keine einzige Zeitung. Er unterdrückte keine Versammlung. Er hielt sich an das Common Law, an Recht und Verfassung. Katharina die Große hätte diese Aufrührer aufhängen lassen. George tat nichts dergleichen. Und genau das ist der Punkt. Ein echter Despot hätte völlig anders gehandelt.
Kein Tyrann. Wer war er denn dann, Klaus?
Ein überraschend bürgerlicher Mann. George III. War fleißig, tiefgläubig, treu seiner Frau. In einer Zeit, in der Könige Mätressen sammelten, für andere Briefmarken. Er interessierte sich für Landwirtschaft, man nannte ihn spöttisch Farmer George. Er sammelte Bücher und Uhren.
Da spitzt unser Publikum die Ohren. Ein königlicher Uhrensammler, das gefällt mir doch ausgesprochen gut.
Ja, das hätte ich mir bei dir denken können, aber im Ernst. Dieser Mann war das Gegenteil eines Despoten. Er verstand sich als konstitutioneller Monarch, gebunden an Recht und Parlament. Das Haus Hannover sah sich seit 1688 nicht mehr als von Gottes Gnaden absolut herrschend.
Und trotzdem hält sich das Tyrannenbild bis heute. Warum?
Weil es politisch gebraucht wurde. Roberts erklärt das sehr klar. Eine Revolution braucht ein Gesicht zum Hassen. Es ist leichter, gegen einen bösen König zu kämpfen, als gegen ein abstraktes Parlament. Also machte man George zum Monster. Gute Propaganda, würde ich sagen. Schlechte Geschichte.
Und das berühmte Musical Hamilton hat dem armen Mann eigentlich den Rest gegeben. Da singt er nämlich als eitler, lächerlicher Gag auf der Bühne.
Ja, unterhaltsam, aber historisch eine Karikatur. Der echte George war nämlich belesen, pflichtbewusst und das ist ziemlich tragisch, zeitweise schwerkrank. Er litt unter Anfällen, die man heute medizinisch einordnet. Damals hieß es einfach der verrückte König.
Ja, und auch da bricht der Historiker Roberts eine Lanze.
Das tut er. Er sagt, diese Krankheit war kein moralisches Versagen, kein Charakterfehler. Es war eine medizinische Tragödie, für die der Mann nichts konnte. Jahrhundertelang hat man ihn dafür verspottet.
Dieser Roberts hat ja eine bemerkenswerte These zur Schuldfrage aufgestellt, nämlich nach dem Motto, hat George III., König von England, Amerika quasi verloren?
Roberts sagt nein, jedenfalls nicht im Alleingang. Der König konnte gar nicht im Detail regieren. Ein Brief nach Amerika brauchte Monate. Premierminister Lord North, das Parlament, die Generäle vor Ort, sie alle trugen Verantwortung. George war Symbol, nicht Strippenzieher.
Hören wir doch mal Roberts über die Unabhängigkeitserklärung selbst. Viele Worte, die man sich auf der Zunge zergehen lassen muss.
And you refer to the Declaration of Independence as a propaganda.
Die Unabhängigkeitserklärung ist im Kern ein Kriegspropagandadokument. Nach über einem Jahr Krieg musste jede Loyalität zum König getilgt werden. Also musste man ihn zum Monster machen. Zu jemandem, der, wie es im Text heißt, unwürdig ist, Herrscher eines freien Volkes zu sein. 28 Anklagepunkte sollten ihn als Tyrannen brandmarken. Doch 26 davon sind bloße Füllmasse, juristisches Aufblähen. Nur zwei halten wirklich stand. Die Besteuerung ohne Zustimmung und das Veto des Parlaments über amerikanische Gesetze. Und trotzdem, die berühmte Präambel über Leben, Freiheit und das Streben nach Glück nennt selbst Roberts erhaben. Ein Dokument, das zugleich Propaganda und Weltliteratur ist.
Heuchlerisch und erhaben im selben Atemzug. Erklär das mal, Klaus, das ist ganz groß, denke ich.
Das ist die ehrlichste Beschreibung, die ich kenne, muss ich sagen. Heuchlerisch, weil Männer, alle Menschen sind gleich geschaffen, niederschrieben und selbst Sklaven hielten. Thomas Jefferson, der Hauptautor, besaß hunderte Sklaven. Verlogen, weil viele Anklagen gegen den König schlicht übertrieben waren.
Und trotzdem erhaben.
Erhaben, weil derselbe Text einen Satz enthält, der die Welt verändert hat. Dass alle Menschen mit unveräußerlichen Rechten geboren sind, mit dem Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück. Dieser eine Gedanke war größer als seine Verfasser. Er hat später sogar die Sklaverei zu Fall gebracht.
Das ist der Kern, warum diese Geschichte uns bis heute angeht. Eine fehlerhafte Erklärung mit einer perfekten Idee.
Genau. Und es ist eine zutiefst britische Idee, ironischerweise. Locke, die englische Aufklärung, das englische Naturrecht. Jefferson hat aus britischem Gedankengut die Waffe geschmiedet, mit der Amerika sich von Britannien löste.
Das Mutterland liefert die Idee, an der das Kind sich emanzipiert. Schöner kann man Familiengeschichte nicht erzählen.
Und während in Philadelphia die Tinte trocknet, läuft längst ein Krieg, der noch 5 lange, blutige Jahre dauern wird.
Klaus, gib doch mal unseren Hörerinnen und Hörern die große Linie des Krieges. Wer hätte da nicht zunächst auf England gewettet als Sieger?
Ich glaube, jeder hätte das. Britannien hatte die beste Armee und die stärkste Flotte der Welt. Die Amerikaner hatten zusammengewürfelte Milizen und einen Oberbefehlshaber namens George Washington, der mehr Schlachten verlor als gewann.
Aber George Washington, der große Anführer, hatte scheinbar eine geniale Strategie.
Er musste nicht gewinnen, er musste nur nicht verlieren. Solange seine Armee existierte, lebte die Revolution. Britannien dagegen musste einen ganzen Kontinent niederwerfen, über einen Ozean hinweg, mit jeder Kugel und jedem Sack Mehl per Schiff aus England.
Und 1777 kommt die Wende. Stichwort Saratoga.
Saratoga, der Wendepunkt. Eine ganze britische Armee kapituliert. Das ist die Sensation, auf die ganz Europa gewartet hat. Denn jetzt steigt Frankreich ein. Nicht aus Liebe zur Freiheit, sondern aus Rache für den verlorenen siebenjährigen Krieg.
Das ist wirklich entscheidend. Aus einem Kolonialaufstand wird ein Weltkrieg.
Frankreich, später Spanien und die Niederlande. Plötzlich steht Britannien wieder allein gegen halb Europa. Die französische Flotte, das französische Geld, französische Offiziere wie Lafayette, das gibt den Amerikanern, was ihnen fehlte. Hier liegt die große Ironie des Empire. Großbritannien hatte sich jahrhundertelang als das Land der Freiheit gefeiert. Freie Bürger, ein freies Parlament, eine freie Presse. Die Amerikaner nahmen die Briten beim Wort. Im Namen genau dieser britischen Freiheit erhoben sie sich gegen die britische Krone. Und das Bemerkenswerte ist, viele Briten im Mutterland gaben ihnen insgeheim recht. Das Empire stolperte über sein eigenes bestes Prinzip. Die Freiheit, die Britannien in die Welt hinaustrug, war am Ende die Kraft, die das Empire von innen heraus aufzubrechen begann.
Die Freiheit, die zurückbeißt. Was könnte man damit meinen, Klaus?
Eine wunderbare Pointe der Geschichte. Britannien hatte sich jahrhundertelang als das Land der Freiheit gefeiert. Freie Bürger, freies Parlament, freie Presse. Die Amerikaner sagten nun, gut, dann nehmen wir euch beim Wort. Eure eigene Freiheitsidee richtet sich jetzt gegen euch.
Also das Empire stolpert über sein eigenes bestes Prinzip.
Genau so. Und es zerreißt dabei innerlich. Vergiss nicht, Alex, in diesem Krieg töteten sich Englischstämmige gegenseitig. Familien waren gespalten. Es war kein Krieg gegen Fremde, es war ja ein Bruderkrieg.
Ja, und dann das Finale. Yorktown 1781.
Oktober 1781. Yorktown in Virginia. Die britische Armee unter Lord Cornwallis ist eingekesselt. Zu Land von Washington und den Franzosen, zur See von der französischen Flotte, die den Nachschub abschneidet. Cornwallis kapituliert.
Und es gibt diese eine fast literarische Szene bei der Kapitulation.
Die Legende erzählt, die britische Kapelle habe beim Abmarsch eine Melodie gespielt mit dem Titel »The World Turned Upside Down«. Die Welt steht Kopf. Ob es wirklich so war, ist umstritten. Aber schöner kann man diesen Moment nicht beschreiben. Die Weltordnung war auf den Kopf gestellt.
Und wie nimmt London die Nachricht auf?
Premierminister Lord North soll, als ihn die Nachricht von Yorktown erreichte, ausgerufen haben, oh Gott, es ist alles vorbei. Und es war vorbei. 1783 im Frieden von Paris erkennt Britannien die Vereinigten Staaten von Amerika offiziell als unabhängigen Staat an.
Also halten wir fest, 7 Jahre Krieg, ein neuer Staat, die Vereinigten Staaten von Amerika. Aber Klaus, und das ist eigentlich die Wendung, die unsere Geschichte erst rund macht, es gab auch Verlierer, über die kaum jemand spricht.
Und das führt uns zu unserem dritten großen Zeugen, und zur dunkelsten, berührendsten Seite dieser ganzen Geschichte.
Nicht alle in Amerika wollten die Revolution, oder?
Lange nicht alle. Vielleicht ein Drittel der Kolonisten blieb dem König treu. Die Loyalisten, von den Rebellen verächtlich Tories genannt. Für sie wurde der Sieg der Revolution zur Katastrophe. Rund 60.000 bis 100.000 von ihnen mussten fliehen. Nach Kanada, England, in die Karibik.
Das heißt, die amerikanische Unabhängigkeit hat eine eigene Flüchtlingsgeschichte.
Eine große Vergessene, ja. Und mittendrin eine Gruppe, deren Schicksal einem das Herz zerreißt. Versklavte Afroamerikaner. Hier kommt Sir Simon Sharma ins Spiel, einer der großen Erzähler unter den britischen Historikern, bekannt aus seiner BBC-Reihe A History of Britain.
Der Wissenschaftler und Historiker Sharma hat ja ein ganzes Buch darüber geschrieben, Rough Crossings.
Und es enthält eine bittere Ironie, die kaum auszuhalten ist. Während die Amerikaner für ihre Freiheit kämpfen, bietet ausgerechnet die britische Krone den Sklaven die Freiheit an, wenn sie für den König kämpfen.
Lass doch das mal einen Moment wirken. Tausende Sklaven liefen also zu den Briten über, die damals zum vermeintlichen Tyrannen gezählt haben, weil sie dort die echte Aussicht auf Freiheit hatten oder glaubten sie zu haben.
Genau das. Für diese Menschen war das Land der Freiheit nicht Amerika, sondern die britische Linie. Sharmas ganze Geschichte dreht sich um eine einzige erschütternde Frage. Wenn du im Jahr 1775 ein versklavter Schwarzer in Amerika gewesen wärst, welche Seite hättest du dir als Sieger gewünscht? Die Antwort von Zehntausenden lautete, den König. Denn es waren die Briten, die aus durchaus kühlem militärischem Kalkül verkündeten, Wer dem König dient, wird frei und bekommt Land. Für diese Menschen bedeutete Amerikaner sein nichts anderes als Sklave bleiben. Einer von ihnen nannte sich nach dem Krieg schlicht British Freedom, britische Freiheit, zu Ehren der Tatsache, dass es die Briten waren, die ihn befreit hatten.
Und das stellt ja die ganze heldenhafte Erzählung eigentlich auf den Kopf.
Es macht sie ehrlich. Sharma erzählt die Geschichte von Männern wie Thomas Peters, einem entlaufenen Sklaven, der für die Briten kämpft. Nach dem Krieg bringt die Krone Tausende dieser schwarzen Loyalisten nach Nova Scotia in Kanada.
Aber das Versprechen wird nicht voll eingelöst, oder?
Leider nein. In Kanada warten Kälte, Armut und neue Diskriminierung. Und so führt Thomas Peters eine kühne Auswanderung an. Über den Atlantik zurück nach Afrika, nach Sierra Leone, wo sie eine eigene Stadt der Freiheit gründen, Freetown. Ja, der Name sagt ja alles.
Von der amerikanischen Plantage über den britischen Kriegsdienst und das kanadische Exil bis nach Westafrika. Was für ein Lebensbogen.
Und genau deshalb erzählen wir das heute, weil die Gründung Amerikas eben nicht nur die strahlende Geschichte der Founding Fathers ist, sie hat eine Schattenseite. Und in dieser Schattenseite spielt Britannien ausnahmsweise einmal die hellere Rolle.
Das ist ja kein Triumphgeheul, Klaus. Das ist Geschichte in ihrer ganzen Widersprüchlichkeit.
Und gerade das macht sie wahr. Keine Seite ist nur Held, keine nur Schurke, sondern Menschen in einer Zeit, die größer war als sie selbst.
Klaus, jetzt zur letzten Runde. Was hat dieser Verlust mit Großbritannien eigentlich gemacht?
Erst wirkte er wie eine Katastrophe. Das Empire verliert seine wertvollsten Kolonien. Aber es lernt auch eine Lektion. Was es den Amerikanern verweigert hatte, Selbstverwaltung, gewährt es später Kanada, Australien und Neuseeland. Aus dem Trauma entsteht eine klügere Form, ein Empire zu sein.
Und Britannien wendet sich dann nach Osten.
Nach Indien, in den Pazifik, das zweite Empire entsteht. Ironischerweise beginnt die Besiedlung Australiens fast zeitgleich mit dem Verlust Amerikas. Eine Tür schließt sich. Eine andere geht auf.
Und zwischen den ehemaligen Feinden?
Aus den erbittertsten Gegnern werden über die Jahrhunderte die engsten Verbündeten. Zwei Weltkriege Seite an Seite, die Special Relationship, gemeinsame Sprache, gemeinsames Recht, gemeinsame Ideen von Freiheit. Die Familie hat sich, wenn man so will, wieder versöhnt.
Und ich denke, das ist die Botschaft, mit der ich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer heute entlassen möchte. Wenn die USA gestern 250 Jahre gefeiert haben, dann haben sie auch ein Stück England gefeiert.
Die Sprache, in der die Unabhängigkeitserklärung geschrieben ist, ist Englisch. Die Rechtsidee dahinter ist Englisch. Der Freiheitsbegriff, auf den sie sich beriefen, ist Englisch. Amerika ist Englands aufmüpfigstes, erfolgreichstes Kind. Und ich hoffe, Sie hören beim nächsten 4. Juli den Klang von Rule Britannia ein kleines bisschen mit, wenn drüben die Hymne erklingt.
Das war Britpod England at its Best, unser Special zu 250 Jahren amerikanischer Unabhängigkeit von England ausgehend. Wenn euch die Folge gefallen hat, erzählt's gerne weiter, abonniert uns, schreibt uns, vielleicht auch welches Kapitel britischer Geschichte wir vielleicht mal als nächstes aufschlagen sollten.
Bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie neugierig und vor allem bleiben Sie britisch im Herzen. Ihr Klaus Behling.
Und ihr Alexander Klaus Stecher. Cheerio, bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne ein paar schöne Bewertungssterne oder schreibt ein Review zu unserem Britpod. Und wenn ihr Anregungen, Ideen oder irgendwelche Themenvorschläge habt, schreibt uns auch gerne eine WhatsApp unter der Nummer 08152 989 770. Könnt ihr auch gleich nochmal im Begleittext unseres Podcasts nachlesen. Am besten speichert ihr diese Nummer wie einen neuen Kontakt, zum Beispiel unter dem Namen Britpod, ab und schon könnt ihr mit uns kommunizieren. Herzlichen Dank und bis zur nächsten Ausgabe von England at its Best, der große Britpod.